Informationsplattform über Brasilien.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Brasilien-Portal-Podcasts. Durch die heutige Sendung führt sie wie immer live aus Brasilien, ihr Dietmar Lang.
Brasilien-Portal, die Informationsplattform über Brasilien.
Nochmals ein herzliches Hallo live aus dem brasilianischen Winter. Letzten Monat, Sie haben es sicherlich bemerkt, ist der Podcast ausgefallen. Aber aus gutem Grund. Ich war in der Region unterwegs, über die ich heute berichten werde. In unserer Sendereihe über die Großregionen Brasiliens sind wir im Mittelwesten angelangt. Unsere Podcasts über den Norden und Nordosten Brasiliens können Sie selbstverständlich weiterhin auf www.brasilienportal.ch abrufen und anhören. Ein Mausklick genügt. Aber kommen wir nun zu unserem heutigen Thema, der Mittelwesten Brasiliens. Fernab jeglicher Küste ist es ein touristisch noch eher unerschlossenes Gebiet, von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen. Prinzipiell gibt es hier mehr Rinder als Menschen, dazu unzählige Vögel, Reptilien und anderer Bewohner der Savannen- und Steppenlandschaft Cerrado. Und inmitten dieser Einöde liegt die Hauptstadt Brasiliens, das aus dem Nichts geschaffene Brasilia. Kontraste, wie sie größer nicht sein könnten. Begleiten Sie mich auf eine Reise von modernster Architektur in die endlose Weite des Hinterlandes mit seiner ursprünglichsten Natur, schroffen Felslandschaften und dem größten Feuchtgebiet der Erde, dem Pantanal.
Inteiro pra essa mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar, quero ser pranto se ela chorar. Vou ser o motivo da sua ilusão, eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza, quero ser a vida do seu coração. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante e amiga desse meu viver.
Brasiliens Mittelwesten umfasst die drei Bundesstaaten Goiás, Mato Grosso und Mato Grosso do Sul, sowie den Regierungsdistrikt Brasília. 1,6 Millionen Quadratkilometer umfasst das Gebiet, rund 12 Millionen Menschen leben hier. Der Hauptstadtdistrikt Brasília liegt mitten im Bundesstaat Goiás. Und das noch gar nicht lange. Erst 1956 wurde es dort abgezwackt, um einen der tollkühnsten Pläne zu verwirklichen, die es in der Geschichte Brasiliens gegeben hat. Eine futuristische Hauptstadt auf einem Hochplateau inmitten der Einöde. Doch über Brasília werde ich später noch ausführlich berichten. Verschaffen wir uns aber zuerst einen Überblick über die drei Bundesstaaten. Der Bundesstaat Goiás umfasst 340.000 Quadratkilometer und zählt rund 5 Millionen Einwohner, davon etwas mehr als 1 Million in der Hauptstadt Goiânia. Hier im Hinterland gibt es nichts als den Cerrado. Eine trockene Steppenlandschaft, heute Weideland für rund 19 Millionen Rinder. Die Besiedelung der Region wurde allerdings im 18. Jahrhundert durch Goldfunde angeregt. Rund 20% der Jahresproduktion im portugiesischen Kaiserreich kam damals von dort. Doch dieser Strom versiegte und ließ die zahlreichen erblühten Kleinstädte doch schnell wieder etwas verblassen. Die Nachkommen erkannten schnell, dass hier mit Ackerbau wenig anzufangen ist und spezialisierten sich auf die Rinderzucht. Heute hat Goiás die drittgrößte Herde der Republik. Leider hatte natürlich darunter auch die Natur zu leiden. Galeriewälder wurden abgeholzt, die Erosion laugte das Land aus und die endlosen Grasflächen bieten Wildtieren eben nicht mehr den notwendigen Schutz, sodass sie sich immer weiter zurückzogen. Allerdings gibt es hier nach wie vor einige Naturparks. Sie helfen, die Artenvielfalt der Natur zu bewahren. Beispielhaft sei der Parque Nacional das Emas genannt. Emas, das sind straußenähnliche Vögel, die nur noch hier im Mittelwesten vorkommen. Und glücklicherweise ist der Bestand auch nicht mehr gefährdet. Goiás hat auch sein ganz eigenes, besonderes Klima. Auf einer Hochebene gelegen, die Hauptstadt Goiânia liegt auf 750 Meter, ist es auch im brasilianischen Winter meist heiß und trocken. In der Regenzeit von November bis März erblüht dann die Landschaft und besonders die Täler verwandeln sich in fruchtbare Oasen. Abenteuerlustige Urlauber können hier also die Wildnis erforschen, unzählige Grotten und Höhlen in den Tafelgebirgen erkunden oder auch einfach nur in heißen Quellen baden. Und sogar der Rio Araguaia lädt auf rund 2000 Kilometer Länge mit unzähligen Stränden aus weißem Sand zum Verweilen ein. Und Fleischliebhaber kommen bei so viel Rindern auf den Weiden natürlich auch auf ihre Kosten. Die Bundesstaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul waren ursprünglich eine Einheit. Doch 1977 wurde der riesige Bundesstaat aus verwaltungstechnischen Gründen geteilt. Mit 900.000 Quadratkilometern ist Mato Grosso der drittgrößte Bundesstaat Brasiliens, hat aber nur 2,5 Millionen Einwohner. Drei Ökosysteme sind hier zu finden. Allein 50% umfasst der amazonische Regenwald im Norden. Im Osten ist es abermals der Cerrado und im Südwesten liegt ein Teil des Pantanal mit seinem unglaublichen Tierreichtum. Cuiabá, die heißeste Stadt Brasiliens mit einer Durchschnittstemperatur von 26 Grad, ist die Hauptstadt des nördlichen Mato Grosso. Sie umfasst rund 500.000 Einwohner und ist Ausgangspunkt für alle Ausflüge in die verschiedenen Ökosysteme. Von hier aus ist alles zu erreichen. In wenigen Stunden kann man durch den undurchdringlichen Regenwald spazieren, Kaimane beobachten oder unendlichen Ausblick über die Region auf einem Tafelgebirge genießen. Nur 60 Kilometer von Cuiabá entfernt liegt Chapada dos Guimarães. 33.000 Hektar unberührte Natur in rund 800 Meter Höhe. Hier kann man auch ganz entspannt in einem See unter einem der unzähligen Wasserfälle baden. Der Nationalpark ist ganzjährig geöffnet und ein beliebtes Ausflugsziel der Hauptstädte. Ist es jedoch merklich kühler als in Cuiabá. Im Mato Grosso do Sul gibt es diese Vielfalt nicht. Hier heißt die Hauptstadt übrigens Campo Grande. Mato Grosso do Sul ist nicht unbedingt als schön zu bezeichnen. Weideflächen, soweit das Auge reicht, oft nur unterbrochen von riesigen Zuckerrohrplantagen. 358.000 Quadratkilometer, also nur knapp ein Drittel des nördlichen Bruders, umfasst der Bundesstaat. Campo Grande selbst hat knapp 700.000 Einwohner. Hier merkt man auch schon die Einflüsse der angrenzenden Länder Paraguay und Bolivien. Und mit über 20 Millionen Rindern ist hier die zweitgrößte Herde Brasiliens vorhanden. Vom atlantischen Regenwald, der einst der Region ihren Namen gab, ist schon lange nichts mehr zu entdecken. Lediglich das Pantanal im Nordwesten des Bundesstaates ist aufgrund seiner Lage noch genauso erhalten, wie die ersten Siedler es vorgefunden haben. Das Pantanal. Jetzt habe ich es schon so oft angesprochen und doch noch nichts Konkretes dazu gesagt. Doch keine Angst, liebe Hörer, das höre ich nach. Und zwar ganz ausführlich, nach ein paar Takten Satanage, der ursprünglichen Musik des Mittelwestens.
Fiz tanta homenagem ao interior e ao trabalhador de alma gentil. Os versos que fiz, os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil. E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo. Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucessos na vida, não há quem não queira revê-la de novo. Quem é que esquece o campo, a cascata, o lago, a mata, a pesca de anzol, o gado pastando, o capim do atalho, molhado de orvalho, brilhando ao sol, e a gentileza daquele povo que a todos dispensa o mesmo calor. Eu gosto da vida, também da cidade, e sei que existe a felicidade, mas deve ser filha do interior. Nos bailes da roça eu sempre cantava, alguém que me amava chorava por mim. Depois eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jasmim.
Das Pantanal, in Deutsch oft Pantanal ausgesprochen, ist eine ausgedehnte Ebene, deren Erhebungen lediglich zwischen 100 bis 200 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Es ist das größte Feuchtgebiet der Erde. Man darf es jedoch nicht mit einem Sumpfgebiet verwechseln, denn die Einzigartigkeit des Pantanal sind seine unterschiedlichen Gegebenheiten im Jahreszyklus. Mit der Regenzeit schwillt der Rio Paraguay an und überflutet weite Teile der Region. Der Rio Paraguay durchfließt das Pantanal, welches eine Gesamtfläche von 230.000 Quadratkilometer umfasst. Über den extremen Mittelwesten Brasiliens, in den Bundesstaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul sowie einen Teil von Paraguay und Bolivien. Und wenn das Wasser kommt, wird das Pantanal zu einer Welt aus Wasser. Bis zu 3 Meter hoch wird das unberührte Land überschwemmt. Tiere ziehen sich auf höher gelegene Gebiete zurück und die Fische nehmen Besitz der weiten Ebene. Nach der Regenzeit nimmt das Wasser im Rio Paraguay wieder ab und bildet somit den Entwässerungskanal. Dadurch bilden sich tausende kleine Seen, die langsam aber sicher austrocknen. Da dort aber oft noch Fische vorhanden sind, werden die Ufer von unzähligen Vögeln gesäumt. Doch auch andere Tiere kommen wieder aus den höher gelegenen Wäldern zurück. Und die Welt aus Wasser verwandelt sich zu einer Welt aus Gras. Und dieses Spiel wiederholt sich alljährlich. Lediglich Viehzüchter nutzen ein paar Monate im Jahr das Gebiet als Weideland. Unberührte Natur und unglaubliche Artenvielfalt zeichnet die Region aus, die selbstredend durch ihre Einzigartigkeit zum Weltnaturerbe der UNESCO erklärt wurde. Die Gegend des Pantanal gehört zu den tropisch heißen und feuchten Klimazonen. Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei 24 Grad Celsius. Rund 1000 bis 1250 Millimeter Niederschläge fallen hier im Jahr. Nicht allzu viel. Das Wasser, welches die Niederungen überschwemmt, kommt nämlich aus dem Amazonasgebiet im Norden. Im November beginnt die Regenzeit. Dann ziehen die Fische mit dem steigenden Wasserstrom aufwärts, um zu laichen. Es ist eine besonders schöne Zeit für das Erleben der Landschaft, die mit der neuen Feuchtigkeit nun grünt und blüht. Die Tierwelt lebt in dieser Zeit etwas zurückgezogener, da es selbst in den verstecktesten Winkeln nun genug Wasser gibt. Bis zu 40 Grad kann es heiß werden. Im März erreicht der Wasserstand normalerweise seine Höchstmarke. Auf dieser verweilt er ein paar Wochen, bevor ab Mai das Wasser wieder in den Rio Paraguay abfließt. Nun entwickelt sich das neue Leben. Tierfamilien können beobachtet werden. In den Bäumen piepst und zwitschert es von allen Seiten. Naturliebhaber und Ökotouristen sind gleichermaßen begeistert. Die Trockenzeit beginnt ab Juli. Dann versiegen die letzten Tümpel, Vögel streiten sich um das letzte Futter und auch die Moskitos sind keine nennenswerte Plage mehr. Nun können alle Arten von Tieren entlang der Flüsse beobachtet werden und nachts kann es dann und wann schon empfindlich kühl werden. Temperaturen von unter 10 Grad sind keine Seltenheit. Bis Oktober trocknet dann die Region fast völlig aus. Flüsse werden zu Rinnsalen, das Gras wird langsam braun, Futter wird knapp. Kurzum, Pflanzen und Tiere warten auf den Regen und auf das neue Wasser des Rio Paraguay. Und dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Um etwas von der Biodiversität des Pantanal zu erfahren, muss man sich dort nur einmal umschauen. Am frühen Morgen oder auch während der Dämmerung. Kaimane, Marabus, Jaguare, Fischotter, Kraniche, Reiher, Falken, Hirsche, Brüllaffen, Aras und Papageien und eine Unzahl von Insekten bevölkern die Flüsse, Wälder und Seen. Und ihre unterschiedlichen Stimmen und Farben geben dem Ökosystem des Pantanal sein unvergleichliches Flair. Zwei Tiere stelle ich mal stellvertretend für das Pantanal vor. Zum einen der Jaribu-Storch, als Tuyuyu bekannt, und natürlich der Brillenkaiman. Während der Tuyuyu als großer, stolzer Vogel, weiß gefiedert mit einem roten Hals und einem pechschwarzen Kopf, in riesigen Nestern auf abgestorbenen Bäumen seine Eier vor der gleißenden Sonne schützt, liegt der Brillenkaiman an den Uferrändern der Tümpel und nimmt ein Sonnenbad, nicht selten inmitten zahlreicher Artgenossen. Und auch der Hyazinth-Ara ist dort noch vertreten. Der komplett blaue Arara Azul, wie er in Brasilien genannt wird, ist in vielen anderen Regionen Brasiliens schon fast ausgestorben. Hier ist er noch zahlreich anzutreffen. Und auch die Anaconda und der Jaguar sind hier noch heimisch, auch wenn beide bei einem Besuch in der Region nur selten oder mit viel Geduld zu sichten sind. Am Rande des Wassers und natürlich auch im Wasser findet man ebenfalls einige interessante Tiere. Beispielhaft sei hier das Wasserschwein und der Riesenotter genannt. Und natürlich der gefürchtete Piranha. Viele Leute glauben, dass diese Raubfische einfach so Personen angreifen, um sie dann mit ihren spitzen Zähnen zu zerstückeln und zu verschlingen. In Wahrheit greifen sie kaum größere Tiere an, es sei denn, diese bluten aus offenen Wunden oder dringen in ihr Territorium ein. Extrem gefräßig können sie in einem solchen Fall auch ein großes Beutetier in wenigen Minuten zerfleischen, denn sie stürzen sich dann auf die ahnungslose Beute. Daher sollte man grundsätzlich in stehenden Gewässern des Pantanal nicht baden. Es gibt genügend Flüsse, die ein erfrischendes Bad ermöglichen. Und das am besten im Beisein eines lokalen Führers, der die Gefahrenstellen kennt. Ob nun der nördliche oder der südliche Teil des Pantanal zu bevorzugen ist, bleibt jedem selbst überlassen. Beide Teile, der nördliche im Bundesstaat Mato Grosso und der südliche im Bundesstaat Mato Grosso do Sul, sind gleichermaßen erschlossen. Rustikale Lodges bieten Unterkünfte, Wanderwege und Flüsse laden zu Ausflügen ein. Die Tiere, so scheint es, haben sich mehr in den nördlichen Teil zurückgezogen. Vielleicht, weil es hier einfach weniger Touristen gibt. Und je tiefer man ins Pantanal vordringt, desto artenreicher ist der Tierbestand. Hier kommt kaum jemand hin, sind solche Flecken doch ein Dreivierteljahr lang fast nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Kleine Wälder, große Graslandschaften, Seen und Flüsse, dazu Hunderttausende von Wasservögeln. Das Pantanau ist noch heute ein Paradies inmitten einer pulsierenden Welt. Der Ökotourismus ist inzwischen für die vielen kleinen Versenders die Haupteinnahmequelle. Und darum ist das Pantanau auch nicht unbedingt billig. Rund 120.000 Besucher, überwiegend aus Europa und den USA, besuchen das einzigartige Ökosystem. Bewaffnet mit einem aufmerksamen Ohr, offenen Augen, einem Fernglas und einer Taschenlampe für Nachtexkursionen treffen die Besucher auf so viele unterschiedliche Tiere, dass sie Mühe haben, diese nach einem mehrtägigen Besuch vollständig aufzuzählen. 690 Vogelarten, 90 Säugetierarten, 110 Reptilienarten und 260 Fischarten sind offiziell im Pantanau registriert. Und mit Sicherheit sind einige noch gar nicht entdeckt worden. Ich war in diesem Jahr schon im Pantanau. In einem Galeriewald hörte ich die Warnrufe der Hyazintharas im Baum 5 Meter über mir, sah dabei einer Nasenbärenfamilie bei der Futtersuche zu. Greifvögel saßen in der Umgebung in den Ästen der Bäume, Kaimane dösten in der Sonne am Rand eines kleinen Tümpels und der mächtige Tuyuyu drehte elegant riesige Kreise am tiefblauen Himmel. All dies beobachtete ich in ein und demselben Augenblick. Ein unvergessliches Erlebnis. Und schon kurze Zeit später kreuzte ein Ameisenbär unseren Weg, kleine Füchse rannten scheu davon und Kapuzineräffchen raschelten in den Baumkronen. Es ist ein unglaubliches Land. Es ist ein wildes, weites Land. Es ist ein Land voller Gegensätze. Ein Land, wo jedes Tier ums eigene Überleben kämpft und seine Art letztendlich doch weiter besteht. Denn wenn das Wasser wiederkommt, beginnt ein neues Jahr und somit ein weiteres Jahr voller faszinierender Artenvielfalt im größten Feuchtgebiet der Erde, dem Pantanau.
Amanheceu tão bonito, novo sol de esperança brilhou para mim, trazendo em seus raios brilhantes mil felicidade e alegria sem fim. E agora encontrei-te, querida, em toda a minha vida farei tudo por ti. Não foge do meu pensamento o doce momento que te conheci. Espero que Deus nas alturas abençoe sempre a nossa união. Espero também que o destino não venha causar nossa separação. Este amor que nasceu de um sorriso será um paraíso que não vai findar. É um sentimento tão forte que nem mesmo a morte pode separar.
Brasília, eine Stadt aus der Retorte. Ein wahnwitziges Planspiel im Nichts. Im letzten Teil dieses Podcasts über den Mittelwesten Brasiliens möchte ich Ihnen die dritte Hauptstadt Brasiliens vorstellen. Brasilia ist seit dem 21. April 1960 Hauptstadt des riesigen Landes. Sie löste damit Rio de Janeiro ab, welches nach Salvador da Bahia von 1763 an Regierungssitz war. 4 Jahre Bauzeit waren dem denkwürdigen Tag vorausgegangen. Präsident Juscelino Kubitschek beschloss 1956, dem brasilianischen Volk eine moderne, zukunftsweisende Hauptstadt zu schenken. Und das Ergebnis ist eine futuristische Metropole, die noch heute wie ein Konstrukt kommender Jahrzehnte wirkt. Maßgeblich daran beteiligt waren der Städteplaner Lúcio Costa und der Stararchitekt Oscar Niemeyer. Brasilias Grundriss gleicht einem Flugzeug. Die Flügel in Nord- und Südrichtung sind die Wohngebiete, das Cockpit das Regierungsdreieck mit dem Platz der drei Gewalten. Brasilia liegt auf einem Hochplateau genau in der Mitte einer imaginären Linie zwischen Fortaleza im Norden und Porto Alegre im Süden. Nahe der geografischen Mitte des Staates wurde die neue föderale Hauptstadt errichtet. Es ist ein monumentales Meisterwerk aus Beton, Stahl und Glas. Straßen, Plätze, alles wirkt gigantisch, überdimensioniert, weitläufig. Und überall sind runde Formen anzutreffen, riesige Skulpturen, unkonventionelle Bauweisen. Das avantgardistische Konzept wurde von der UNESCO sogar gewürdigt. Brasilia ist seit dem 7. September 1987 Weltkulturdenkmal der Menschheit. Brasilia war gebaut und Brasilien fast pleite. 1960 waren die ersten Bewohner, Bauarbeiter und Beamte, die aus Rio de Janeiro abkommandiert wurden. Doch in den darauffolgenden Jahrzehnten wuchs die Stadt beständig. Heute leben in Brasilia selbst rund 200.000 Menschen, im Distrikt 2,5 Millionen Menschen, vornehmlich in den Satellitenstädten um Brasilia herum. Denn an arme Menschen hatte man bei der Planung damals nicht gedacht. Dieser Wohnraum musste erst noch geschaffen werden. Und die erwünschte Industrie, für die enorme Flächen bereitgestellt wurden, ist nie gekommen. Da war Sao Paulo als Wirtschaftsstandort anscheinend doch lukrativer. Eines hat Brasilia niemals werden können: eine Weltstadt. Auch wenn hier der kulturelle Mittelpunkt Brasiliens zu finden ist, auch wenn hier unzählige Glaubensgemeinschaften ihren Sitz haben. Brasilia hat kein Flair. Brasilia ist klar strukturiert, nüchtern, kalt. Obwohl Brasilia die Menschen begeistert, leben möchte hier so gut wie niemand. Brasilia ist einfach zu unbrasilianisch. Die Menschen fliehen an den Wochenenden in andere Städte, fliegen an die Küste oder tief ins Landesinnere hinein auf ein Landgut, eine Fazenda. Und dort feiern sie dann ihre Feste. Dort kommt dann nach der nüchternen Eleganz und der Betriebsamkeit der Arbeitswoche wieder die brasilianische Leidenschaft zum Vorschein. Und im Mittelwesten unter rund 50 Millionen Rindern kann das nur eines sein: ein zünftiges Rodeo.
Em festa de rodeio, coração atravessado. Eu sou um peão no meio desse povo apaixonado. Ei, 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 companheiro, quem quiser ser ganhar um beijo doce da rainha do rodeio.
Das war der Brasilien-Portal-Podcast. über den Mittelwesten Brasiliens. Weitere Informationen zu den einzelnen Bundesstaaten finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.brasilienportal.ch. Dort finden Sie auch detaillierte Informationen über alle anderen Regionen, aktuelle Nachrichten und Hintergrundberichte über Land und Leute. Weitere Berichte aus dem Land der Gegensätze finden Sie auch auf unserer Partnerseite www.brasilblog.de. Ich verabschiede mich bis zur kommenden Ausgabe, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ate mais, Ihr Dietmar Lang.
Quem sabe até ganhar beijo doce da rainha do rodeio. Em festa de rodeio.
Informationsplattform.